Was erlaube Schweden? Der Podcast über den schwedischen Sonderweg in der Corona-Krise mit Jan und Carsten.
Okay, dann starten wir die Nudel hier mal. Moin, moin zum Podcast Was erlaube Schweden? Die Trommel wird schon hier geschlagen, wenn man das sehen könnte, kann man aber nicht. Jan sitzt in Malmö, der Notfallmediziner, der im Uniklinikum Lund arbeitet.
Korrekt.
Und ich bin Carsten. Korrekt. Und ich bin Moin. Und ich bin Carsten. Ich bin Journalist. Und heute kann man sagen, wollen wir uns mit der Thematik beschäftigen, die eigentlich so zu meinen Kernaufgaben im Journalismus gehört, der Auseinandersetzung mit, ja, Verschwörern, Verschwörungsideologen, Verschwörungsmythen. Damit habe ich mich teilweise intensiv beschäftigt und wir haben gesagt, wir gucken jetzt einfach mal, wie sich das in Deutschland und in Schweden verhält und wollen uns das heute mal ein bisschen angucken. Wir haben schon vorher gesagt, die Folge muss ein bisschen kürzer werden, weil wir nicht so viel wissen. Nein, die Folge muss ein bisschen kürzer werden. Mal gucken, ob sie kürzer wird. Wir fangen einfach mal an. Wir haben aber uns entschieden, dass wir gerne einmal vorher wieder zum Thema Reisewarnung etwas sagen wollen, denn es hat sich etwas Neues ergeben und da viele Menschen hier so ein bisschen den Service-Aspekt auch schätzen und uns schreiben, würden wir gerne sagen, das Auswärtige Amt hat die Reisewarnung bezüglich Schweden aufgehoben. Schweden ist also nicht mehr Risikogebiet. Und damit ändern sich auch gewisse Voraussetzungen. Zum Beispiel haben manche Bundesländer nach unserer Recherche jetzt schon die Quarantäneregel aufgehoben. Uns hat auch ein treuer Hörer natürlich darauf aufmerksam gemacht. Deshalb haben wir das gecheckt. Markus, vielen Dank nochmal. Und haben das dann aber hier auch nachrecherchiert auf der Seite des Auswärtigen Amtes, aber auch zum Beispiel auf der Seite des Landes Schleswig-Holstein. Dort ist nämlich zu sehen, dass bislang es so war, dass die Leute, die aus Risikogebieten einreisen, die müssen 14 Tage in Quarantäne, das war Schweden. Bis heute um 15 Uhr ist es jetzt nicht mehr. Wie genau die Übergangszeit gestaltet wird, das weiß ich nicht. Also ob jetzt jemand, also ob es jetzt wirklich so ist, wer heute um 15.01 Uhr eingereist ist, der muss nicht in Quarantäne. Wenn jemand um 14.59 Uhr eingereist ist, dann muss er in Quarantäne. Kann sein, können wir nicht genau aufdecken. Auf jeden Fall Schweden nicht mehr Risikogebiet. Die Anzahl der Neuinfektionen hat sich ja, so reduziert. Dafür ist aber Luxemburg jetzt als Risikogebiet eingestuft. Also des einen freut, des anderen leid.
Ja, aber in Luxemburg liegt ja meistens nur Geld und nicht so viele Leute, deswegen, und Geld infiziert sich ja wahrscheinlich nicht.
Ja, so. Was wir bei der weiteren Recherche festgestellt haben, dass zum einen die Seite in Schleswig-Holstein gut organisiert ist, die Seiten in anderen Bundesländern weniger übersichtlich sind und wir nicht überall herausfinden konnten, wie sich das in allen Bundesländern verhält. Wir haben gesehen, dass in Niedersachsen, Jan, ne?
Niedersachsen ist die Seite noch nicht geupdatet. Irgendwie, da ist noch der Informationsstand vom 16.06. zu finden. Und da heißt es immer noch Quarantäne. Man kann ja mal.
So, im Übrigen, heute bedeutet Dienstag. Wir nehmen natürlich Dienstag auf. Dienstag 15 Uhr. Hm. Also, wenn ihr das hier hört, dann ist schon gestern. Hm. Nur, dass man, also seit Dienstag, dem 14.07. 15 Uhr.
Stimmt. Und da steht auch immer noch, zu diesem Zeitpunkt steht auch immer noch auf der niedersächsischen Homepage, dass immer noch Quarantänebestimmungen gelten. Ich könnte mir ja vorstellen, dass sich das ja vielleicht innerhalb der nächsten Tage ändert.
Was also der Tipp nach wie vor ist, guckt auf die Webseiten der einzelnen Bundesländer, aus denen ihr kommt, in die ihr wieder einreisen wollt. Das ist im Übrigen auch so, wenn ihr nach, keine Ahnung, nach Niedersachsen einreist, aber am Hamburger Flughafen ankommt, dann heißt das nicht, weil in Hamburg möglicherweise was erlaubt ist, dass ihr in Niedersachsen dann nicht in Quarantäne müsst, wenn ihr wiederkommt. Also auch wenn man aus anderen Bundesländern dann einreist und vorher in einem Risikogebiet war, ist es häufig so, dass man trotzdem dann noch 14 Tage in Quarantäne muss. Also guckt euch schlau auf den Seiten der Bundesländer, da ist das eigentlich zu finden. Wenn es was gibt, ist es ein bisschen aufwendiger. In Schleswig-Holstein geht es gut, in anderen Bundesländern weniger gut. So, wir kommen mal zu den Verschwörungsmythen und Verschwörungsideologien. Erstmal, In der Vorbereitung der Staffel haben wir die Sorge gehabt, dass sich Attila Hildmann und sein Kanal gelöscht hat. Aber nach etwas Recherche haben wir gesehen, nein, er hat es nicht getan. Der derzeit eigentlich bekannteste Mensch, der als Verschwörungstheoretiker oder Ideologe bezeichnet wird, hat also weiterhin seinen Telegram-Kanal, keine Werbung dafür, aber dort schreibt er seine Wahrnehmung dieser Krise und wird sozusagen als eines der Zugpferde bezeichnet. Ich würde gerne, Jan, wenn das okay ist, einmal die Grundvoraussetzungen beschreiben, wie so Verschwörungsideologien, Verschwörungsmythen eigentlich überhaupt entstehen.
Wenn ich das richtig verstanden, sehr gerne, wenn ich das richtig verstanden habe, die Fachkundschaft beziehungsweise die Leute, die sich damit professionell auseinandersetzen, sagen ja auch Verschwörungsideologen, weil man nicht von Theorien sprechen möchte, weil Theorien falsifizierbar sind und das ist per Definition bei Verschwörungsmythen niemals der Fall.
Also eine Theorie, da ist eben was hinterlegt, was zu beweisen oder zu falsifizieren ist. Und bei solchen Mythen und Ideologien ist das eben dann rein definitorisch dann nicht so der Fall. Und deshalb spricht man eigentlich eher gerne von Verschwörungsideologien oder Mythen. Und diese sind so, ich habe mich natürlich im Vorfeld auch mit Menschen unterhalten, die sich damit beschäftigen, intensiv und vor allen Dingen so Krise schafft eben Unsicherheiten und beruflich, privat, gerade was das Weltgeschehen angeht. Ich habe das tatsächlich bei mir persönlich sogar auch gespürt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, dass man so ein bisschen in eine Unsicherheit gekommen ist. Wie geht's eigentlich weiter? Was bedeutet das für mich beruflich und auch privat, wenn man dann zu Hause mit den Kindern irgendwie alles gleichzeitig organisieren muss? Also da ist bei mir tatsächlich schon auch ordentlich der Kopf angeschmissen worden. Und dieses, ich sag mal so, ich für mich habe mich gefangen und hab das irgendwann akzeptiert und das hinbekommen. Aber die einen haben die Ressourcen, damit besser klarzukommen und andere haben eben da eine große Herausforderung und vielleicht auch Enttäuschung, die sie in der Zeit erleben und geraten dann in so einen Strudel eigentlich. Und weil es ja auch Widersprüche gibt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Jan, aber diese Widersprüche, man hört, das Virus wurde in einem Labor gezüchtet sozusagen und auf die Welt losgelassen. Oder es gibt auch falsche Entscheidungen, die Politik trifft, wo sie zuerst sagen, wir brauchen keine Maskenpflicht und kurze Zeit später gibt es eine Maskenpflicht. Das sind alles so Dinge, Widersprüche, die entstehen, die für manche dann schwer auszuhalten sind. Und
also
auch Wissenslücken.
Wenn ich darauf, also ich kann ja ein klein bisschen, also ernsthafte Antwort gemischt mit ein bisschen salopp. Die ernsthafte Antwort ist, dass ich habe das nicht in gleicher Weise erfahren wie du. Der saloppe Aspekt ist, ich arbeite in einer Branche, die auf jeden Fall durch die Corona-Krise nicht gefährdet wird, sondern jetzt eher Konjunktur hat.
Ich ja auch.
Und ich glaube aber einmal mehr, wir kommen ja dann wahrscheinlich auch darauf zu sprechen, die Tatsache, dass sich das hier in Schweden nicht ganz so bemerkbar gemacht hat, ist auch dem geschuldet, dass die Einschnitte nicht so deutlich waren, sondern wie der Schwede sagen würde, Lagom, ja, das Adjektiv für irgendwie genau richtig, nicht zu heiß, nicht zu kalt, die Sache unter Kontrolle zu bringen, aber so wenig wie möglich zu verändern, um im wahrsten Sinne des Wortes nicht den sozialen Frieden zu gefährden. Und deswegen habe ich das selber nicht so bemerkt. Aber ich würde auch sagen, dass ich das auch in meinem sozialen Umfeld und auch überhaupt sozusagen im gesellschaftlichen Umfeld sich dafür für einen gewissen Unmut oder Mythen, Ideologien der Ausdruck dafür nicht ganz so stark war, wie das vielleicht in Deutschland war.
Kann ja tatsächlich hast du ja angerissen, daran liegen, dass diese Widersprüche, dieses auch sich eingesperrt fühlen, wenn man in Quarantäne kommt und wenn und so weiter und so fort, dass das in Schweden ja weniger ausgeprägt war und dieses Gefühl eben dadurch dann geringer war. Was für Verschwörungstheorien entscheidend ist, sind die Wissenslücken, die entstehen, wenn Fakten fehlen. Also am Anfang haben wir auch immer darüber gesprochen, was Herr Drosten in seinem Podcast beim NDR gesagt hat, und der hat sich ja auch verbessert. Der hat Dinge zurückgenommen, der hat neue Studienlagen diskutiert, und dann hat er das, was er eine Folge oder zwei Folgen zuvor gesagt hat, musste er zurücknehmen. Und das ist natürlich, da sieht man, sogar so ein renommierter Wissenschaftler, der sich mit diesem Thema Viren so extrem auskennt, hat da Wissenslücken oder kann es noch gar nicht wissen, weil es dafür noch keine Faktenlage gibt.
Und man könnte ja auch sagen, wenn ich da kurz einhaken darf, weil man könnte auch sagen, das gehört auch zu seinem täglich Brot. Also im besten Fall gehört das zu seinem täglich Brot. Und ich würde ja auch fast behaupten, dass im besten Fall es zu meinem täglich Brot gehört, dass ich im Prinzip im Sekundentakt der Kenntnisstand ändern kann und man dann darauf reagieren muss. Und man könnte auch sagen, also jeder von uns ist, oder nicht jeder von uns, aber jeder innerhalb meiner Profession als Arzt ist sicherlich schon in der Situation gewesen, dass man die Faktenlage seiner eigenen Einschätzung angepasst hat. Ja, gesagt, das ist jetzt die und die Krankheit. Ja, also der eine Laborwert ist ein bisschen abwerten, aber ja, wird schon stimmen.
Also du hast sozusagen deine Wissenslücke ja eigentlich gefüllt. Also du hast sozusagen du wusstest vielleicht nicht, was es wirklich für eine Erkrankung ist, oder konntest es nicht erkennen und hast dann sozusagen das, welche Anhaltspunkte du hattest, einfach als wahr angenommen und hast diese Wissenslücke sozusagen ignoriert oder damit gefüllt.
Genau, beziehungsweise Dinge, die Befunde, die in dem Moment dagegen sprachen, einfach beiseite geschoben. Ja, und das passiert im größeren Zusammenhang, könnte man sagen, auch in dieser Situation, wenn viele neue Informationen, widersprüchliche Informationen auf einen einfließen, das kann ich mir schon, also ich persönlich finde nicht, dass die ganze Situation für mich beschwerlich war, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das anstrengend sein kann, wenn man das nicht gewohnt ist.
Ja, und viele verfallen dann in so ein klares Schema, also gut, böse, Freund, Feind. Die wollen sie sozusagen dieses Gefühl dieser Kontrolle wieder erlangen. Und das schafft man eben, indem man ganz klar sozusagen sich so die Welt einteilt in Schwarz und Weiß. Und das ist die Grundvoraussetzung, der Nährboden für solche Verschwörungsideologien. Schlimm ist, wenn dann sich Leute, wenn sie sozusagen sich selbst zu den Guten zählen und die Bösen woanders wähnen, dann auch sich in so einer Notwehrsituation sehen, die auch im Zweifel dann Gewalt rechtfertigt. Mhm. Also wir haben jetzt gerade dieses aktuelle Beispiel mit Attila Hildmann. Aus seinem Kanal haben auch Medien drüber berichtet, dass er irgendwann einem grünen Politiker, ich weiß gar nicht genau wem, gedroht hat, dass er ihn so jetzt in die Eier treten muss. Und dann haben irgendwelche Tageszeitungen getitelt, Hildmann droht grünen Politiker mit Tod durch Eier treten. Und das ist natürlich, vielleicht meint er das nicht so, vielleicht würde er das auch nicht machen. Aber es gibt natürlich Leute, die diese Enthemmung in Kauf nehmen würden und möglicherweise das dann tun würden. Ist bei Reichsbürgern ja zum Beispiel so gewesen, dass die lange Zeit unterschätzt wurden, und als dann irgendwann mal so eine Polizeieinheit einen Reichsbürger entwaffnen wollte in Georgensgmünd, da hat der Reichsbürger sozusagen, der sich in seinem eigenen Garten sein eigenes Reich erschaffen hat, das mit Waffengewalt verteidigt, weil er gesagt hat, ich habe hier ich habe hier das Gewaltmonopol. Und die Polizei marschiert rein, er schießt durch die Tür und ein Polizeibeamter stirbt. Und Ja, das war sozusagen der Anfang, dass diese Reichsbürgerbewegung überhaupt ernst genommen wurde. Und ich finde auch in der öffentlichen Wahrnehmung, dass generell so Art Verschwörungsmythen, Verschwörungsideologen auch ernst genommen wurden, auch geguckt wurde, okay, welches Gewaltpotenzial haben die? Weil das ist ja am Ende, es gibt einmal diese verbale Gewalt, aber das andere ist dann auch, wie weit gehen die? Und ja, das ist dann eben die große Frage. Ich würde es gerne, nachdem wir hier mal so ein bisschen die Grundlagen geklärt haben, du hast dich ja auch mal umgehört, wie das in Schweden aussieht. Hast dir das mal angeguckt? Hast du denn, ich habe jetzt Attila Hildmann hier in Deutschland erwähnt, hast du denn große Verschwörungsideologen, Mythen gefunden bei euch in Schweden?
Also man kann ja grundsätzlich sagen, die Themen sind sich in Deutschland und in Schweden relativ ähnlich. Es gibt grundsätzlich regierungskritische, gesellschafts- und regierungskritische Kanäle.
Was ja prinzipiell erstmal gut ist, muss man sagen.
Genau, aber kritisch in dem Sinne, dass sie halt ihre Kritik, also es wird nicht fundierte Kritik vorgetragen, sondern es werden Alternativerklärungen vorgelegt, die dementsprechend, was man als Verschwörungsmythe oder als Verschwörungsideologie bezeichnen würde. Es ist nicht falsifizierbar. Ja, und es gibt keine so eine prominente Figur, die jetzt gerade im Rahmen der Corona-Pandemie hervortritt, sondern es gibt mehrere Akteure, von denen ich dann, wir können ja dann, weiß nicht, wie weit wir dann darauf eingehen. Ich habe sozusagen drei Beispiele für mich herausgesucht und meine Quelle war da das schwedische Radio, Sveriges Radio. Die hatten dann eine ganz gute Serie, das sowohl mit Bild, mit Ton wie auch mit Schriftmaterial hinterlegt. Und an denen habe ich mich so ein bisschen entlang gehangelt. Und die größte Plattform wahrscheinlich, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen, aber die größte Plattform heißt Samhällsnytt, was so viel bedeutet wie Gesellschaftsnachrichten, Gesellschaftsneuigkeiten. Und die Person, die da zentral dahinter steht, ist ein ehemaliger Abgeordneter der Schwedendemokraten. Das ist das Äquivalent, das schwedische Äquivalent zur AfD. Und auf dieser Seite, die dann den sogenannten alternativen Medien zugerechnet wird, werden also alle möglichen Nachrichten gepusht, die in irgendeiner Form das sozialliberale Zusammenleben oder das sozialliberale Modell der schwedischen Gesellschaft in Frage stellen. Und ein zentrales, immer wiederkehrendes Thema ist Migration und auch jetzt im Hinblick auf die Pandemie ist der Unterton immer migrationsfeindlich, rassistisch. Und diese Plattform steht, also nicht nur die Hauptfigur da steht den Schwedendemokraten nahe, sondern wie soll man sagen, die Organisation dahinter ist also eine Vereinigung, es ist eine ideelle Vereinigung, wie ein eingetragener Verein. Also
ein Verein.
Genau, sozusagen. Ein Verein. Und damit entzieht sich das der Einsichtspflicht sozusagen. Jetzt kann man, und damit kann man nicht mehr sehen, wie diese Plattform finanziert wird, wer da Entscheidungen trifft, wie die Verknüpfungen sind. Und das war bis vor 5 bis 7 Jahren war das noch auf diese eine Person eingetragen, und ist dann aber, also alle sozusagen die gesamte ökonomische Organisation ist sozusagen auf diese Vereinigung übergegangen. Und diese Vereinigung beschreibt sich selber mit den Worten, dass sie das schwedische Volk informieren will durch Meinungsbildung im Hinblick auf Migrationsfragen und mehr. Also das klassische Dreigestirn war hier immer Migrationsfragen, Feminismus und im erweiterten Sinne, also LGBTQ-Rechte und Klimafragen. Ja, das ist so dieses Dreigestirn.
Okay, ist aber tatsächlich auch ähnlich zu dem, was in Deutschland aufgegriffen wird, ja, dann immer. Und wie viele Leute erreicht diese Plattform?
Diese Plattform erreicht angeblich, und da bezieht sich das schwedische Radio auf das sogenannte Reuters Institute von der Oxford University, ungefähr 10% der Schweden. Und wenn dem so wäre, dann wäre das mehr als DN erreicht. DN ist Dagens Nyheter, das ist eine von zwei großen Tageszeitungen hier in Schweden.
Ja, das wahrscheinlich hauptsächlich übers Internet, oder?
Genau, das ist eine Internetseite, die existiert schon seit längerer Zeit, hieß vorher Avpixlat, was so viel bedeutet wie entpixelt, ne? Also sozusagen die Gesichter hinter den
Wahrheit.
Die Wahrheit hervorholen, die Gesichter hinter den Pixeln hervorholen. Und
wenn ich da kurz ganz kurz einhaken darf, genau das ist tatsächlich auch ein Kennzeichen noch von Verschwörungsmythen und Verschwörungsideologen, die fühlen sich sozusagen als Aufgewachte, als diejenigen, die eben die Wahrheit kennen, die nicht die Schäfchen sind, die folgen, sondern die eben der Wolf sind, die sozusagen, ja, die Wahrheit hinter diesen ganzen, vor allen Dingen hinter dieser Gruppe mächtiger kennt, die eine Weltverschwörung irgendwie planen. Und genau das ist eigentlich auch ein Kern von dem, was so Verschwörung generell ausmacht.
Genau, und also dieser Seite hier hat also die Thematik ist ganz eindeutig, also vor allem migrationskritisch. Ich formuliere das jetzt mal in den besten aller Termen. Hier wurden also 75, das schwedische Radio hat da 75 Testartikel hervorgekramt, und mindestens 50% von denen beschäftigen sich also in irgendeiner Form damit, wie häufig wie Ausländer kriminell geworden sind, zum Beispiel vermeintliche Ausländer. Und das Bild fügt sich halt zusammen, wenn man sieht, welche Leute dahinter stehen, unter anderem halt, der Name sagt jetzt wahrscheinlich keinem was, aber der eine heißt Kent Ekeroth, und der ist also, die Zeitspanne kann ich jetzt nicht mehr genau, aber er saß halt als Abgeordneter für die Schwedendemokraten im schwedischen Reichstag. Und hat dann ist immer noch Parteimitglied und hat auch weiterhin enge Kontakte zu den zentralen Organen der Partei, so würde ich das auffassen. Und auch im Rest dieser Vereinsleitung, also im Rest der Leitung dieses Vereins, der hinter dieser Webseite steht, sind mehr oder weniger hohe SD, also Sverigedemokraten, Funktionäre tätig. Ja, und damit ist, und in einem Interview gibt Kent Ekeroth da auch zu, dass, ja, also eigentlich unterscheidet sich die Agenda von Samhällsnytt und den Schwedendemokraten nicht wesentlich. Er denkt ja nicht anders als jetzt, aber sie machen jetzt halt Nachrichten in der Hinsicht, ja, und lässt sich auch nicht in die Karten schauen, auch auf mehrfachen Nachfragen von der Reporterin, da lässt er sich nicht in die Karten schauen. Wie die Finanzströme hinter dieser Seite aussehen. Ja. Ich habe mich dann auf der Seite selber ein klein bisschen umgeschaut. Ich muss zugeben, ich habe, also wenn ich da drauf gucke, fehlt mir die Geduld, mir diesen Quatsch anzuschauen. Aber tatsächlich in Corona-Zeiten kam da jetzt nicht so viel, also zumindest nicht so viel, was von dem eigentlichen Thema dieser vermeintlichen Meinungsbildung abweicht, nämlich dass es sich vor allen Dingen hier um migrationskritisch oder viel eher formuliert rassistische Inhalte handelt. Ja.
Okay. Ja, sonst, du hast noch zwei andere erwähnt, unterscheiden die sich?
Vielleicht unterscheiden die sich schon ein bisschen. Also es gibt dann noch eine zweite, also es gibt eine ganze Handvoll von Webseiten und auch YouTube-Angeboten. Repräsentativ habe ich jetzt wie gesagt, ich habe mich da an das Schwedische, an die Seite vom oder an dieser Serie von dem schwedischen Radio gehalten und die hatten sich dann noch mit einer Seite auseinandergesetzt, die heißt Nyheter idag, also Nachrichten heute, Neuigkeiten heute. Die erreicht angeblich auch bis zu 11% aller Schweden, die Nachrichten im Netz konsumieren. Soll, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wann die gemacht wurde, aber ich glaube, die Reportage wurde im April gemacht und angeblich im April oder im Märzmonat hat diese Seite zwischen 600.000 und 800.000 Besucher gehabt, was ja schon, also vor allen Dingen in Schweden, eine Menge ist. Ja. Die Thematik ist ähnlich gelagert, beziehungsweise sie fokussiert sich auf Kriminalität, also unter anderem Kriminalität. Zufälligerweise wird mindestens 50% dieser Kriminalität von Einwanderern oder zweite Generation Einwanderern begangen. Auch hier hatte man eine Anzahl von Testartikeln angeschaut und hatte die auch sozusagen gestaffelt. Also man hatte eine Woche geschaut, das war noch bevor sozusagen Corona richtig aktuell wurde und dann nochmal eine Woche im Mai oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, oder im April. Und auch da unterschied sich sozusagen die Themenlage, die Gewichtung der Berichterstattung nicht sonderlich. Immerhin hat sich diese Seite sozusagen freiwillig dem ich weiß gar nicht, was die deutsche Entsprechung wäre, also dem, ich habe das jetzt Medienethikgremium angeschlossen.
Presserat.
Ja. Also, ne, das ist das medienethische System, wird das da genannt. Und ist auch immerhin zweimal wegen Verstößen gegen entsprechende Auflagen abgemahnt worden.
Da gibt es große deutsche Tageszeitungen, die würden sich darüber freuen, wenn es nur zweimal gewesen wäre.
Und hat auch Kontakte zu den Schwedendemokraten, aber die Person, die dahinter steht, ist ein bisschen transparenter und macht einen mehr allgemeinen querulantischen Eindruck, kann man sagen. Aber auch hier liegt der Verdacht nahe, dass diese Plattform nicht so viel Geld versteuert, wie sie eigentlich versteuern sollte.
Da gibt es auch noch einen Kolumnist, der nicht.
Genau, das stimmt. Also, und diese Seite hat zumindest, also rekrutiert, vor allem aus der rechten Ecke, aber offensichtlich, also innerhalb dieser Reportage, haben sie immerhin auch einen Kolumnisten angeworben, der mit linksextremistischen Inhalten auffällt. Und ich weiß nicht, also was mich nicht verwundert das nicht.
Das ist ganz typisch. Also dazu kann ich mal sagen, es gibt ja so Hygiene- und Corona-Demos in Deutschland, also wo sich Leute zusammenfinden, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Es wird natürlich weniger dadurch, dass eigentlich immer weniger Corona-Maßnahmen existieren. Mhm. Aber wenn man sich das anguckt, und das habe ich getan, dann sieht man schon, dass dort wirklich unterschiedlichste Menschen zusammenfinden. Also Leute aus dem rechten Spektrum, die schon bei Pegida gesprochen haben auf der einen Seite und Menschen, die eher so einem esoterischen Lager zuzurechnen sind und auch Menschen, die der linken bis linksextremen Szene zuzuordnen sind. Also da trifft sich alles. Am Ende kann man sich, sag ich mal, einigen auf die Impfpflicht, die kommen wird und dass da alle gegen sind, das ist dann sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Ich habe da auch häufiger mit dem, sag ich mal, einem der Experten zu dem Thema gesprochen, Andreas Speit, mit dem ich auch einen Teil eines Buches schreiben durfte zum Thema Reichsbürger und der sagt eben am Ende, ist immer das, worauf man sich einigen kann, ist die Impfpflicht, dass das kommen wird jetzt durch die Corona-Krise und dass dann irgendwie Chips eingepflanzt werden den Menschen und irgendwie 7 Milliarden Impfungen gemacht werden müssen für. Und das Ganze und profitieren tut natürlich Bill Gates. Das ist eine zentrale Figur in dem Ganzen. Und ich kann ja mal, wenn wir bei Bill Gates sind, ich fand das ganz, ganz spannend. Wir haben ja auch in unserem Telegram-Channel Attila Hildmann freien Telegram-Channel und auch, ich glaube, ich im Podcast darum gebeten, dass uns Leute Fragen schreiben. Und es gibt einen Hörer, den haben wir auch vorhin schon einmal erwähnt, der ganz, ganz häufig Mails schreibt, Markus. Und Markus hat was ganz Interessantes geschrieben, wie ich finde. Ich lese mal einen Teil vor. Ich möchte meine Gedanken zur Verschwörungstheorie Bill Gates beitragen. Auch wenn ich das als wilde Spekulation ansehe, kann ich doch nachvollziehen, wie Menschen auf solche Gedanken kommen. Anstatt die Leute, die solchen Theorien glauben, von vornherein als Spinner zu diffamieren, hat mich interessiert, wie man auf solche Ideen kommen kann. Wenn man das weiß, kann man den Leuten besser mit Argumenten entgegentreten, finde ich. Und er zeigt dann mit mehreren Artikeln, Wikipedia und auch anderen, anderen offiziellen Seiten, dass sozusagen bis zu einem gewissen Punkt Dinge belegt sind. Also zum Beispiel, dass die Organisation von die Bill Gates Stiftung viel Geld investiert in die,
Bekämpfung genau, von Malaria und so, ja.
Genau, und da natürlich dann auch gewisse Abhängigkeiten entstehen, also wenn Unternehmen gefördert werden und sei es nur ein Geschenk, dann kann man natürlich immer sofort sagen, die sind da in einer gewissen Abhängigkeit. Und auch wenn die Mitarbeiter nicht in einer Abhängigkeit sind, ist natürlich diese Wissenslücke oder diese Unsicherheit tatsächlich genau das, was dann das Einfallstor öffnet zu den Spekulationen darüber, dass Bill Gates im Endeffekt vielleicht sogar für das Virus verantwortlich ist, damit er, weil er zum Beispiel auch an Firmen in Deutschland beteiligt ist, die an der Erforschung eines Impfstoffs arbeiten, dass er das Virus ausgesetzt hat, um dann am Ende davon zu profitieren. Es gibt dafür keine Belege und es wird immer so getan, dass das auch geheime Zahlen sind, inwiefern die Bill Gates Stiftung einzelne Firmen unterstützt. Dabei ist es so, dass die Firma das auf der eigenen Seite komplett transparent, also die Firma, die Stiftung, das auf der eigenen Seite komplett transparent macht und das jeder nachgucken kann. Also da ist nichts Geheimnisvolles bei. Und trotzdem wird das dann in so Verschwörungsmythen als geheimnisvoll dargestellt. Und ich fand das ganz spannend, was er geschrieben hat. Er hat da komplett recht. Dass gerade wenn man möchte, findet man im Internet so viele Belege für Dinge, die dann nur beim sehr, sehr genauen Hinschauen, kann man sehen, dass es nie ein schlussendlicher Beleg ist, sondern immer nur so, ja, dass es dann in die Richtung zeigt oder dass man die Wissenslücke dann eben mit seinen eigenen Fantasien füllt. Wenn man sich da mal durch den Channel von Attila Hildmann klickt, dann sieht man auch ganz, ganz schnell, dass da Bill Gates, die Rothschilds, Rockefellers und so weiter, Verchippungsprogramm, all sowas gibt es und all sowas würde laufen. Und das kommt man eben auch ganz schnell in antisemitische Verschwörungsideologien, weil natürlich Rothschilds, eine große jüdische Familie, sozusagen diese Weltverschwörung planen soll hintenrum. Also fand ich auf jeden Fall spannend, die Mail von Markus.
Ja, also interessanterweise sind das ja immer ähnliche Motive. Ich kann ja dann später auch noch ein bisschen was dazu sagen. Also es gibt dann noch das dritte Beispiel hier, was ich dann anführen kann, wo eben genau das der Fall ist. Ich finde, was mich halt was mich schlägt sozusagen, ist, dass was ich einleuchtend finde, ist, warum sich unter einer Plattform Links- und Rechtsextremisten versammeln, ist, weil ich ja davon ausgehe, dass eben das Leute sind, die einfach, also eben genau mit dem Widerspruch unserer Realität, des Lebens, den Zeiten, in denen wir leben, nur schwer leben können und eben damit gesteuert durch Zufall, gesteuert durch Sozialisierung, halt in der einen oder anderen Ecke landen, aber dass das eigentlich nur zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Und der gemeinsame Nenner ist, dass man einfache Erklärungen sucht für komplexe Zusammenhänge, um das zu reduzieren, was ich jetzt mal ein bisschen hochtrabend als kognitive Dissonanz bezeichnen würde. Also dieser Widerspruch von sich ständig verändernden Informationen, auch Informationen, die sich in sich widersprechen. Ja. Und das ein bisschen die Ungeduld oder das Unvermögen abwarten zu können, was die nächste Zeit zeigen wird. Ja, wir werden ja immer mehr lernen und dann werden sich ein Teil der Widersprüche, die wir jetzt erleben, auflösen. Es wird neue Widersprüche geben. Aber dass das ein Kontinuum ist, ja, und das aushalten zu können, das ist vielleicht so ein bisschen die Herausforderung unserer Zeit. War schon immer so wahrscheinlich, aber
Das digitale Zeitalter, wo sich sowas auch ganz schnell vervielfältigt und ganz schnell Beine genau. bekommt und so weiter, das sorgt natürlich dafür, dass es immer problematischer wird und immer. Es gibt tatsächlich einen Artikel, ja, ganz kurz. Es gibt tatsächlich einen Artikel, wo so ein bisschen gesagt wird, dass das Virus, also die Verbreitung des Virus, das ist das eine, aber die Verbreitung der Fehlinformation, die ist fast schon gefährlicher. Ja. Einfach, weil da natürlich dann ganz schön was ins Rollen kommen kann. Also man sieht es auch bei dem Channel von Attila Hildmann, es gibt da wirklich Nachrichten, wo 20.000 Leute das gesehen haben. Und dann gibt es noch andere YouTuber und Blogger, ich will jetzt nicht für alle irgendwie Werbung machen, aber auch ganz bekannte Menschen, ich sag's nicht, die wirklich bei YouTube 500.000 Abonnenten haben. Und die, wenn die ein Video raushauen, dann sehen das auch ziemlich viele. Da können sich manche Massenmedien würden sich freuen, wenn sie so viele Follower haben, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wirklich auch Menschen, die sich diese Videos angucken. Und das dann aufnehmen und ja auch als Multiplikator fungieren. Also ich weiß nicht, ob du es, gut, du bist in Schweden. Ich kann nur sagen, bei uns hier in Deutschland ist das wirklich so, dass wir da sehr viele Leute verlieren. Also sehr viele Leute in meinem Bekannten- und Freundeskreis, erweiterten Bekanntenkreis oder sowas, da hört man dann wirklich Dinge, wo man gedacht hat, halt, aber du warst doch immer kritisch. Ja, kritisch ist ja das eine, aber dann guck doch auch bitte mal genau nach und lies es genau nach und versuch nicht irgendwie auf der Hälfte abzubrechen, um dann irgendwelche Lückenfüller zu finden, die dann zu Verschwörungsmythen werden. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir gerade in dieser Corona-Krise, gerade in der Zeit des heruntergefahrenen Lebens hier in Deutschland auch viele Menschen verloren haben in diese Ecke. Zumindest, dass sie ganz klar davon ausgehen, dass das alles so ja nicht sein kann. Und ja.
Ja, und vor allen Dingen ja wahrscheinlich auch die jetzt durch die härteren Maßnahmen vergleichsweise also in Schweden haben wir ja im Vergleich zum Rest der Welt sehr, sehr, sehr moderate Maßnahmen getroffen und das bewusst so gemacht. In Deutschland hat man auch eher moderate Maßnahmen getroffen, strenger als in Schweden, aber halt längst nicht so streng wie in Italien oder Frankreich. Würde mich ja auch mal interessieren, was da so abgeht und mit welchen Widerständen die zu rechnen haben. Also man hört ja jetzt zum Beispiel in Serbien, geht es ja gerade rund. Aber ich glaube, dass vor allen Dingen die Leute, die auch denen aus aufgrund ihrer vorher schon nicht so guten Situation, sozioökonomischen Situation, jetzt noch mehr Nachteile erwachsen sind, dass die nicht notwendigerweise, aber diese Menschen auf jeden Fall einen Grund hätten, sich noch mehr über die Situation zu ärgern und noch mehr nach Erklärungen zu suchen, mehr als das ein dahergelaufenes Virus und die entsprechenden Maßnahmen dazu, ihnen noch weiter das Leben schwierig machen. Also, und als, und Und auf der anderen Seite sieht man dann ja, dass das können wir dann auch noch, da wirst du sicherlich vielleicht auch noch ein bisschen was sagen zu sagen können, dass aber auch ein Teil der Verschwörungsideologen oder Leute, die diesen Thesen anhängen, eben nicht die Leute, also eben nicht in Deutschland Hartz-IV-Empfänger oder so sind, oder hier auch Stichwort Einwanderer hier in Schweden oder Leute mit niedrigem sozioökonomischen Status, sondern dass das halt tatsächlich Leute sind, die einen gewissen akademischen Bildungsgrad auch haben.
Also zumindest habe ich das Gefühl, dass es jetzt in dieser Corona-Krise, aber da kann ich keine Fakten zu liefern, und ich kann mich auch nicht an Inhalte eines Gesprächs mit zum Beispiel Andreas Speiter erinnern, wo wir das besprochen haben, aber mein Gefühl ist, dass in dieser Corona-Krise, ja, dass da auch Leute mit wirklich hohen Bildungsstandards und wenigen sozialen und ökonomischen Problemen diesen Verschwörungstheorien, ja, oder Verschwörungsmythen offen gegenüberstehen. Also es ist einfach so ein Punkt erreicht, wo sie vorher schon immer kritisch gegenüber von Politik und so weiter waren, was ja auch erstmal wirklich ein sehr, sehr guter Ansatz ist, meiner Meinung nach, unbedingt immer unglaublich kritisch sein. Aber auf der anderen Seite muss es eben noch so, sag ich mal, sich alles auf Fakten stützen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass in dieser Krise das unfassbar abdriftet. Und es ist ja auch relativ schnell ganz viele bekannte Menschen, die plötzlich diesen Verschwörungsmythen anhängen. Also das hat man ja vorher auch nicht so erlebt, dass dann plötzlich, keine Ahnung, Detlef D. Soest, Attila Hildmann, nochmal Xavier Naidoo obendrauf, den hatte man immer schon irgendwie auf so Souveränisten-Demos gesehen und so weiter, aber dass das so schnell geht, das hat mich schon überrascht jetzt und ja.
Also, und ich kann dazu auch nur sagen, dass es ist jetzt, lässt sich natürlich nicht vergleichen, aber ich habe vor ein paar Wochen habe ich mit einer Kollegin von den Infektionsmedizinern zusammengearbeitet. So, vielleicht für die Interessierten hier in Fachinteressierten in Deutschland: Infektionsmedizin ist in Schweden ein eigener Facharzt. Ja, das ist in Deutschland nicht so. Und die sind, das ist sozusagen das Fachgebiet, was jetzt am umfangreichsten von dieser ganzen Geschichte betroffen ist. Auch Anders Tegnell zum Beispiel ist sogenannter Infektiologe. Infektiologe und Epidemiologe. Aber da hat mir eine Kollegin erzählt, dass ich weiß nicht, entweder ein Verwandter von ihr, ich glaube, ob das ihr Vater war oder irgendwie auf jeden Fall ein seniorer Verwandter, der seines Zeichens auch Infektionsmediziner ist, der ist sozusagen überzeugt davon, dass dieses Virus von Menschenhand gemacht ist, weil es sozusagen so gut funktioniert. Also die Tatsache, dass es sich schon vor den Symptomen, die Leute schon vor den Symptomen ansteckend sind. Ja, das ist ja sozusagen für einen, die Verbreitung des Virus ist das ideal. Ja, und er meinte,
das kann gar nicht.
Genau, es kann sozusagen kein Zufall sein, sondern es muss konstruiert sein. Ja, und das ist dann sozusagen so eine Art Virus-Kreationismus. Ja.
Und vielleicht gibt es ja sogar Wissenschaftler, die das belegen können. Ich habe es noch nicht gesehen. Aber wir Nicht-Virologen oder Infektiologen oder sowas, wir haben da ja keine Kenntnis im Endeffekt. Also wir können das ja gar nicht bewerten abschließend. Und
genau, und wir können das nicht bewerten. Das ist also sozusagen, keiner von uns kann es wirklich ausschließen. Man kann es nur indirekt ausschließen, weil keiner hätte, also wenn die Chinesen das wirklich gebaut hätten und es dann rausgelassen hätten, das wäre ein Schuss ins Knie gewesen, kann man sagen. Und man sieht das ja, ich sehe das ja auch in meiner Profession zumindest immer wieder, dass wir als Menschen mit dem Zufall hadern. Ne? Warum genau jetzt Dinge genau in diesem Moment, genau auf diese Art und Weise passieren, dass das nicht eingeordnet sein soll in einen größeren Zusammenhang. Das fällt uns schwer zu glauben, sondern dass es tatsächlich einfach ein stochastisches Ereignis ist, dass irgendwann, also die Leute, die sich ja mit der Materie beschäftigen, sagen ja, also das war nur eine Frage der Zeit. Keiner von uns kann das voraussehen. Komischerweise hat es keiner voraus, also in Anführungsstrichen, komischerweise hat es keiner vorausgesehen, was ja die Natur der Dinge ist, ja, dass es jetzt schon kommt und nicht erst in 20 Jahren. Ja, und das ist etwas, was ich glaube, das zieht sich ja halt durch die Geschichte unserer Spezies, dass wir halt es uns schwerfällt, das zu akzeptieren, wie beziehungsweise wir dazu ja gebaut, also sozusagen dafür gemacht, nee, nicht dafür gemacht sind, aber dazu tendieren, Dinge in einen größeren Zusammenhang einbetten zu wollen.
Ja. Das ist ja dann zum Beispiel bei den Verschwörungstheorien das Anti-Elitäre. Das haben alle gemeinsam, alle Verschwörungsmythen, alle Verschwörungsideologien haben eigentlich einen anti-elitären Kern. Also es ist immer die große Verschwörung, die großen Mächte, die großen Menschen im Hintergrund. Es kann jetzt, dieser Plan, der muss wirklich so unfassbar gut verschleiert sein, dass bislang noch niemand darauf gekommen ist. Und sie sind ja sogar drauf gekommen, also warum ist es dann verschleiert? Also,
genau.
Aber dieses Anti-Elitäre, das ist tatsächlich
genau.
ganz, ganz entscheidend. Ich möchte hier gleich mal eine Sache sagen. Also wir sind jetzt ungefähr 46 Minuten dabei. Unser Podigy-Konto erlaubt noch genau 6 Minuten.
Okay, dann
deshalb biegen wir sozusagen langsam auf die Zielgerade ein. Falls jemand spenden möchte, dann machen wir auch gerne mehr im Monat, aber das passt so jetzt nicht. Ja. Was ich abschließend nochmal zusammenfassend sagen möchte, es gibt so 4 Punkte, warum man sagen kann, warum hängen Leute an diesen Verschwörungstheorien einmal zusammenfassend. Also erstens, sie stiften Sinn und Erkenntnis, Ideologien. Sie so liefern leicht anschlussfähige Identitätsangebote. Und ja, es gibt, sie wirken manipulativ. Also es ist ja tatsächlich so, dass man auch Menschen damit bekehren kann. Und sie legitimieren am Ende auch ein bestimmtes Verhalten. Also man kann am Ende immer sagen, naja, aber es ist doch so und so und deshalb habe ich mich so und so verhalten. Und deshalb ist diese Verschwörungsideologie wird sozusagen als als Reaktion gesehen auf Menschen, die diese Weltverschwörung planen im Hintergrund.
Ja, und genau in diese klassische Nische fällt eigentlich das dritte Angebot, was ich hier jetzt noch bei mir auf meinem Zettel zu stehen hatte. Das ist sowohl YouTube-Kanal wie auch eigene Webseite, SwebTV oder SwebTV. Und die erreichen ungefähr 45.000 Leute mit ihrem YouTube-Kanal, der zeitweise auch geschlossen wurde, ist jetzt aber wieder online und da tauchen immer wieder die gleichen Figuren auf und interessanterweise sind es halt vor allen Dingen alte, weiße Männer, die Schwierigkeiten mit der Massenmigration haben, mit dem Klimawandel und mit der Veränderung von Geschlechterrollen. Und dieser Kanal stellt so ein bisschen das Bindeglied zwischen, also und da wird auch die ganze Zeit von irgendeiner dunklen Agenda geredet, ja, die sozusagen das Handeln der Mächtigen bestimmt. Und das ist sozusagen das mediale Bindeglied zwischen Kulturpessimisten, ja, also Babyboomer-Generation, Kulturpessimisten mit einem gewissen Grad an akademischer Bildung und hartgesottenen Rechtsextremen, ja. Deswegen ist es ist diese Plattform einigermaßen problematisch. Und eine letzte Sache, die tatsächlich vielleicht sowohl Verschwörungstheorie ist, aber halt auch als auch nicht, ist, was ich weiß nicht, inwiefern das in Deutschland eine Rolle spielt, aber in Schweden oder scheint europaweit eine Rolle zu spielen, aber in Schweden fiel das jetzt nochmal auf, dass Russland über diverse Kanäle, vor allen Dingen natürlich RT Germany, RT Spain und so weiter, ja, absichtlich Desinformation betreibt und eben solche Verschwörungstheorien pusht. Ja, und das eines der Hauptthemen ist jetzt natürlich das wie soll man sagen, dass die EU nicht ordentlich die Corona-Situation unter Kontrolle bringt. Ja, und das scheint tatsächlich ein Thema zu sein. Und irgendwie, ich habe zumindest, was Schweden angeht, immerhin wurden 6 Beispiele von einer Datenbank zitiert, die sich zwischen dem 22.3. und dem 17.4. ereignet haben sollen, wo also spezifisch auf Schweden Stellung bezogen wird und diese Nachrichten gepusht werden. Ja.
Ja. Was ganz spannend ist, sage ich jetzt trotzdem noch, eine Zeit lang war das bei Facebook so, dass solche Fake News, unter denen eben sehr viele Kommentare stehen, sie sehr verklickt, sie sehr häufig geteilt werden, sie sehr häufig weitergeleitet werden und so weiter. Das sind natürlich am Ende genau die Nachrichten, die für Facebook interessant sind. Ja. Was sind für Facebook Dinge interessant, die der Wahrheit entsprechen, die wenig geklickt werden, wo möglicherweise keiner Interesse hat? Nein, damit kann man nichts gewinnen und man weiß eben auch ganz klar, wenn man zum Beispiel zu so einem Post Werbung schaltet, kann man eben relativ gut die Zielgruppe eingrenzen. Ja. Also man weiß, welche Männer, hauptsächlich Männer, weil die ab 35 komisch werden und so weiter und so fort. Und dann hat man eine relativ gute Zielgruppe, die man da findet, wenn man dazu Werbung schaltet. Wir gehen auf die Zielgerade. Wir haben jetzt viel gequatscht. Manches über Schweden, manches generell zu Verschwörungsideologien. Ich hoffe, es war trotzdem für alle interessant. Wir planen für die kommenden Folgen, haben wir so 2 Themen in Aussicht. Einmal die allgemeinmedizinische Sicht auf die Corona-Problematik, auf die Corona-Herausforderung. Da sind wir gerade dabei. Wir haben schon einen Kontakt nach Deutschland. Eine Hörerin hat sich bei uns gemeldet, eine Allgemeinmedizinerin. Und wir suchen gerade noch nach einer in Schweden, einer Person. Das machen wir. Und wir haben uns auch überlegt, dass wir nochmal mit einem Infektiologen aus Schweden sprechen. Aber da sind wir dran. Und ich würde sagen, mal gucken, was wir nächstes Mal machen, was wir bis dahin organisiert haben. Jetzt erstmal, Jan, vielen, vielen Dank, dass du dich als Nicht-Journalist in die Verschwörungstheorie, Ideologen, Mythenszene in Schweden eingearbeitet hast. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was aus Deutschland dazu beitragen.
Immer wieder gerne.
Ja, und du hast am Anfang gar nicht gesagt, dass du in den schwedischen Sonnenuntergang schaust.
Nee, weil so viel Sonnenuntergang ist ja jetzt heute auch nicht. Ist eher wolkig heute hier.
Regenaufgang. Okay. Ja gut, dann vielen Dank. Schöne Grüße aus Hamburg nach Malmö.
Und bye bye. Die schönen Grüße zurück. Macht's gut.